das ist das neue Brass Bonanza, was man vorhin Hartford Whalers früher kannte. Geil, ne?
Ja, das ist ganz cool. Das find ich auch eine kreative Tonmusik, ehrlich gesagt. Das ist aus Red Deer, ne, glaube ich.
Genau, ist aus Red Deer. Hat ein bisschen Schmiss. So, ja, ne? Also richtig. Vor allem hat, ist wirklich auch ein Statement gegen jede Bubble.
Ist auch so. Und es ist auch so ein bisschen so Verein, gerade in der Zeit, wo du nicht weißt, wer steht auf welcher Seite, die Gesellschaft spaltet sich. Ist doch, finde ich, so ein Torjubel, so eine Tormusik irgendwie auch was die Leute wieder zusammenführt, ne?
In der Hochzeit ist ja immer was Vereinendes.
Ja, klar.
In 50% der Fällen. Also die andere Hälfte wird ja oft geschieden.
Ach so, ich dachte, du sagst. Ja, egal, ich war gerade bei einem völlig anderen Dampf, als du sagst. Ich dachte so, die andere Hälfte kommt ja eh aus derselben Familie, habe ich jetzt gedacht, sagst du.
Aber gut. Ich weiß nicht, wo du gerade gedanklich bist und ich weiß nicht, wie deine Hochzeit gelaufen ist.
Da ich unverheiratet bin, ist die gar nicht gelaufen.
Bis die Seife ausgerollt, so schön den Boden geschäumt, dass der Schwickerratter auf genau den Spruch ausrutscht. Ja. Ah, Test bestanden. Also wie gesagt, das neue Brass Bonanza gefällt mir sehr gut, der Hochzeitsmarsch. Ja. Ich hatte erst überlegt, ob wir irgendwas von der Darts-WM einspielen, so von wegen Anti-Bubble-Songs, aber ich kann Sweet Caroline und so einen Scheiß nicht mehr hören.
Nee, ich höre nicht.
Zu viel Trump'sche, Trump-britische Euro 2021 im Fußball gesehen.
Ja, allerdings.
Die haben es ja umgekehrt gemacht im Sommer, übrigens hat mir ein Kumpel geschrieben bei der Fußball-EM, ne?
Was haben die gemacht?
Ja, die haben die Politik geändert, also sprich auch Populismus und dann die Schlammparty veranstaltet. In Deutschland war es ja umgekehrt. Erst die Schlammparty, dann das Durchdrehen politisch. Stimmt. So. 2006 zu. Also das war so Reverse Schland, nannte das mein Kumpel aus Großbritannien. Aber da sind wir nicht, sondern wir sind bei handfesten Problemen des internationalen und auch deshalb haben wir jetzt nochmal entschieden, einen Podcast zu machen des deutschen Eishockeys. Aha. Also Grüße gehen gleich raus an zwei Männer, die geglaubt haben, sie können alles erreichen und wahrscheinlich jetzt erstmal ganz doof ins neue Jahr starten. Deshalb wollen wir starten?
Ja, fangen wir an.
Shorthanded News, der Eishockey-Podcast.
Hallo, Shorthanded News, Ausgabe Nummer 184. Ich habe bei Nummer 183 gelogen und gemogelt, hast du gemerkt, ne?
Das wäre jetzt nichts Neues, aber was hast du jetzt speziell gelogen?
Ja, ich habe ja unseren Weihnachtsgruß als komplette Folge verkauft.
Ach so, ja, stimmt, ja.
Das war Nummer 183. Wird bei Folge 200 ein lustiger Ritt werden. Was ist jetzt Folge 200? Ich wollte auch in unserer History mal irgendwie so ein, in unserer Geschichte, wir sind ja hier in Speak German, würde Wolf Schneider, der Sprachpapst, der noch jeden Journalisten gequält hat, sagen, wir sind in unserer Geschichte, brauchen wir auch so einen Bruch, wo man dann nicht weiß, so also so ungefähr wie so eine gute DEL-Statistik, so weiß man jetzt, werden jetzt Playoffs-Spiele als DEL-Spiele gewertet oder nicht? So ungefähr so eine Statistik brauchten wir auch.
Ja, aber jetzt mit dieses Problem haben wir ja wirklich, weil haben wir denn zum Beispiel jedes Interview oder wir hatten noch mal so ein Special, wo wir Trikots vorgestellt haben oder so, haben wir die auch alle immer durchnummeriert?
Nö, also dann, demnach wären wir jetzt irgendwie bei Nummer 52 oder so. Aber ich bin ja den Fame, ne? Nach 4 Jahren, wo wir
4 Jahre machen wir das schon.
Krass. 4 Jahre machen wir das jetzt bald schon. Und es wird am Samstagabend wird es die 4. oder 5. Auflage unseres Jahresrückblicks sein, für den wir uns jetzt schon entschuldigen. Obwohl nicht aufgezeichnet.
Sehe ich gar nicht so.
Wir wissen aber, ja, ich finde so eine Entschuldigung vorher ist nicht so verkehrt, finde ich. So, ne? Und vor allen Dingen, wir werden am Tisch sitzen mit 5 Mann und ich werde den Prügel wieder in der Hand haben, also das Einzelmikro und werde entscheiden, wer reden darf, zu welcher Kategorie. Und im Hintergrund werdet ihr Leute lachen, schreien, fluchen hören und danach gucken wir Winterklassik. Das findet aber statt übrigens, ne, oder?
Ja, aber ich glaube nicht, dass wir das gucken, weil das ist erst um 1 Uhr nachts. Ich glaube nicht, dass ihr ganzen Vögel dann auch in der Lage seid, ein Eishockeyspiel zu verfolgen.
Ja, wir müssen ja irgendeinen Zeitraum zusammenkriegen, wo wir auf jeden Fall alle in der Omikron-Quarantäne landen.
Das stimmt, ja.
Das stimmt, ne? So geboostert bis unter die Hirnrinde, probieren wir das mal aus, was das mit uns macht. Nein, wir werden auf jeden Fall einen Podcast am Samstag machen. Aber wir wollen einfach aus aktuellen Gründen einfach gesagt, nee, wir machen diese Woche trotzdem eine Folge, obwohl wir uns ja auch hätten auf den Pelz irgendwie die Feiertagslaune scheinen lassen können. Aber es gibt halt Gründe. Und diese Gründe sind einmal, weswegen mich ganz viele Leute kontaktieren, tu mal Handynummer vom Bernd. Diese U20-WM ist abgebrochen worden wegen Corona. Da werden wir gleich drüber reden. Und Immerhin waren viele bei der U20-WM geimpft. Da hat man sich einfach nur infiziert. Hashtag Impfdurchbrüche. Wer, glaube ich, keinen Impfdurchbruch erleben wird in den nächsten Wochen, Monaten, ist Pavel Gross. Ne?
Und deshalb nee, weil sagen. Man liest so, dass er nicht geimpft sei.
Und man liest und hört, Bernd.
Hört. Ja, man hört das es auch. Ja, man hört es schon vor Monaten.
Und aber nicht
man
kann ja erst nicht genau immer alles das
weitererzählen, was man so hört, weil man weiß ja nie, ob es stimmt.
Ich glaube, das fängt auch mit einem Bekenntnis an. Also wir haben ja ursprünglich mal über Pavel Gross und Don Jackson und die Krisen geredet. Und ihr habt rausgehört bei Pavel Gross, ja, eine Vorgeschichte mit seinem Co-Trainer, die ist jetzt auch nicht von viel Glück geprägt gewesen. Und insofern waren wir so ein bisschen vorsichtiger in unseren Formulierungen. Aber wir hatten natürlich auch mitbekommen, da ist irgendwas im Busch, was auch in diese Richtung geht. Ja, und jetzt ist es eskaliert, oder Bernd?
Ja, es gab, wir sagen erstmal das Aktuelle und dann machen wir die richtige.
Ja, erstmal muss ja die Hörer mitnehmen, was ist denn, und Hörerinnen, was ist denn passiert? Bernd, was ist denn passiert?
Ja, es sind zwei Artikel erschienen, einer im Mannheimer Morgen und einer in der Rheinpfalz. Und dort wird von einem Konflikt innerhalb der Adler Mannheim berichtet, nämlich von einem sehr handfesten Konflikt. Denn Pavel Gross hat mal wieder bei einer Pressekonferenz, ist er wieder ein bisschen böse geworden. Das ist ja grundsätzlich erstmal gar nicht schlimm. Ne? Das Problem ist nur, dass er Sachen gesagt hat, die Daniel Hopp, dem Geschäftsführer der Adler Mannheim, weniger gefallen. Es ging nämlich darum, dass er bestimmte Corona-Hygiene-Sicherheitsregeln absurd findet und dagegen gewettert hat. Und
das ging konkret um Return to Play und Spieler stehen mir nicht zur Verfügung, weil sie jetzt in Quarantäne müssen, weil sie Kontaktperson zu Menschen sind, die sich mit der Omikron-Variante angesteckt haben. Da gelten in Baden-Württemberg schärfere Quarantäneregeln. Da kommst du auch als Geimpfter in Quarantäne. Es ging um Return to Play. Dinge allerdings, die man kritisieren kann durchaus. Ne? Also jetzt nichts, wo direkt der Aluhut gefaltet wird.
Nee, aber es war jetzt auch nicht das Erste, sondern er ist natürlich schon häufiger aufgefallen durch Kritik an den Corona-Regeln. Erinnern wir uns mal bitte an seine Pressekonferenz nach dem Ausscheiden der Adler, vergangene Saison in den Playoffs. Da hat er ja auch sehr, sehr gewettert, wie da alles kaputt gemacht werden würde und man hätte da über fast irgendwie 11 oder 12 Monate trainiert und sei immer hingehalten worden. Das sei doch alles lachhaft. Also da hörte sich das natürlich augenscheinlich erstmal so an. Es klingt auch gut, ne? Hört sich augenscheinlich. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Da hörte sich
das. Seht, ich höre was. Großes Zitat aus Ghostbusters. Ich kann das immer wieder nur einfließen lassen, wenn jemand diesen Fehler macht, den du gerade begangen hast. Man muss Tradition pflegen. Ghostbusters.
Fantastisch. Auf jeden Fall hat er irgendwann ja, also es hörte sich an, als würde er gegen die Liga was sagen, aber zwischen den Zeilen war natürlich auch zu hören, dass er grundsätzlich diese ganzen Corona-Maßnahmen für übertrieben hält. Und dann, wenn man sich so ein bisschen umgehört hat in der Branche, hat man in den vergangenen Monaten immer mal wieder gehört, dass er diesem ganzen Thema, sagen wir mal vorsichtig formuliert, etwas kritisch gegenübersteht. Und jetzt kamen halt neue Aussagen, die so ein bisschen in die Richtung gingen. Und dann hat Daniel Hopp, der wird jetzt im Mannheimer Morgen zitiert, dazu gesagt, diese persönlichen Aussagen von Pavel Gross in einer Pressekonferenz des Clubs sind eine Respektlosigkeit gegenüber den Werten des Clubs und des Managements und letztlich auch mir persönlich gegenüber, die ich in dieser Form noch nicht erlebt habe. Und das ist ja schon sehr, sehr deutlich, was Hopp da macht.
Ja, habe ich mich aber gefragt nach der Pressekonferenz, wow, also da liegt die Latte ja sehr niedrig, was irgendwie Daniel Hopp beleidigt. Also es kann ja nicht mit der Pressekonferenz zusammenhängen, das muss man einfach nur sagen. Also diese verqueren Auftritte, ja, die ärgern und da hat es auch interne Gespräche gegeben, auch nach dem letzten. Aber das langt nicht für so eine Aussage, da wird intern mehr sein. Und da kann ich dir noch die Rhein-Neckar-Zeitung bieten, darf ich?
Sehr gerne.
Denn die Rhein-Neckar-Zeitung schreibt dann das Problem. Es lässt sich nicht mehr hinterm Berg halten, dass die Adler beim Thema Ernsthaftigkeit von Covid-19 mit seinen Varianten ein großes Problem hineinlaufen. Der Club äußert sich weiter nicht zum Impfstatus seiner Angestellten. Der Indizienlage und Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung zufolge ist Cheftrainer Pavel Gross jedoch nicht geimpft. Ja, hört man gerne mal hier und da, ne? Also wahrscheinlich ist Pavel Gross oder mit ziemlich großer Sicherheit ist Pavel Gross nicht geimpft. Was für ein Profiverein, der um Zuschauer kämpft und der sich gerade an jeder Impfkampagne beteiligt und der auch Impfmobile vors Stadion stellt, um auch über die Öffentlichkeitswirksam und die gesellschaftliche Bedeutung Leute zum Impfen zu bekommen. Ja, da guckst du blöd, ne? Das ist dann blöd, wenn der Hauptprotagonist, dein Trainer, wichtigster Angestellter im Club oft, wenn der sagt, nö, meine ich. Und dann noch generell immer Kritik an Corona-Maßnahmen äußert. Dann wird es halt kritisch. Und dann haben wir so ein Bild,
Warum genau, und das ist ja nicht nur kritisch, weil du sagst, was ist das, was macht das mit der Außendarstellung, inwiefern untergräbt es irgendwie unsere Glaubwürdigkeit für Impfaktionen oder generelle Vorsicht in der Corona-Zeit, sondern es ist ja auch ganz konkret sportlich eine Sache. Also wir wissen ja, was passiert, wenn ein oder mehrere Spieler in Quarantäne müssen und wenn dann der Trainer der Mannschaft, der ja sehr, sehr viel, sehr, sehr engen Kontakt zu dieser Mannschaft hat, nicht geimpft ist, ist das vielleicht nicht so klug, oder?
Naja, es ist vor allen Dingen auch so nicht klug, weil du dauernd die Mannschaft irgendwo in Quarantänesituationen reinjagen kannst. Du hast ein härteres Testprotokoll. Hast du jetzt so oder so, nachdem man in der DEL ja viele Fälle hatte im späten Herbst und man gesagt hat, nee, wir gehen jetzt zurück zu den PCR-Tests, auch bei den Geimpften, einfach um sicher zu sein, um Infektionsketten früh zu erkennen. Hat in Düsseldorf jetzt übrigens funktioniert, Marco Novak und Daniel Fischbuch wurden schnell rausgefischt mit milden Verläufen, weil sie ja auch entsprechend geimpft waren. Aber damit konnte es sich in der Mannschaft nicht verbreiten. Und dadurch hat die DEG eine große, hat dann zwar zwei Ausfälle, die wehtun, aber das hat auf den Spielplan weniger Einfluss. Also das funktioniert, da hat man gesehen, dass es funktioniert. Wäre in dem Setting, wie wir es nach dem Köln-Spiel hatten, bei der DEG wahrscheinlich nicht aufgefallen. Und da ist es ja dann auch nicht aufgefallen, auf einmal pupp, waren sie alle in Quarantäne. Und wenn dein Trainer natürlich, der mit dir auch auf der Bank, ne? Der kommt ja hinten neben dein Ohr, der redet ja mit dir. Wenn der sagt, ich scheiße auf alle Maßnahmen, was auch ist jetzt überspitzt formuliert, aber der damit ein Problem hat, was natürlich auch ein bisschen darauf schließen lässt, wie er sich im Privatleben verhält und zu Corona und da wahrscheinlich dann auch nicht so alles so hundertprozentig einhält, ist jetzt Spekulation, aber das Gedankenspiel hast du ja dann im Kopf. Als jemand, der sagt, boah, ich habe jetzt keinen Bock, in Quarantäne zu gehen. Und der kommt dann so die ganze Zeit nach, nee, deinem Kopf will dir was sagen. Im Football heißt das Huddles. Ich weiß nicht, wie es im Eishockey heißt, wenn die dann rundherum ums Klemmbrett stehen in der Auszeit. Da ist ja auch eine relativ große Nähe da.
Da sitzt ja auch im Bus. Ist auch kein Bock drauf. Ne? Also, klar.
Der Bus ist das geringste Problem noch, finde ich dann an der Stelle. Kabine finde ich viel schlimmer wegen der Luft oder so. Bus kannst ja Fenster aufmachen. Kannst sagen, jetzt frieren hier alle. Pech gehabt. Das geht ja noch. Aber du hast eine Kabine, no chance, ne?
Ja, klar. Ja, und jetzt kommt natürlich noch, abgesehen von der konkreten Corona-Problematik, kommt natürlich noch hinzu, dass im Mannheimer Morgen halt steht, dass es halt auch grundsätzlich mittlerweile kein gutes Verhältnis mehr zwischen Pavel Groß und Jan-Axel Alavara, dem Sportdirektor, gibt.
Ja, und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen näher an die Probleme, die wirklich von Belang sind für die Geschäftsleitung.
Weil wenn wir überlegen, schon nach der vergangenen Saison, in der eben angesprochenen Pressekonferenz nach dem Playoff aus, schon da hat Jan-Axel Alavara ja, ich glaube, ein Fernsehinterview bei einem Regionalsender, dessen Name mir gerade nicht einfällt, es tut mir leid, das ist keine Arroganz, sondern es tut mir wirklich leid, ist er ja schon sehr abgerückt von Pavel Groß und hat den da auch schon sehr scharf kritisiert. Und da hast du von außen auch schon gedacht, oh, irgendwie war doch alles so ideal. Also die beiden kommen da hin und ziehen diesen Verein komplett auf links, werden direkt im ersten Jahr Meister, total souverän mit einer 4-1-Serie da gegen München und sowas. Und das ist jetzt so nach dem Motto, die Zeit der München ist vorbei, jetzt kommt die große Mannheimer Zeit mit 4-5 Titeln in Folge. Und dann hast du gedacht, oh, da sind die aber schon nicht mehr so eng, wie man das eigentlich von außen dachte. Und jetzt kommt halt die Bestätigung durch die Mannheimer Morgen, dass es sich weitergezogen hat. Und da steht da drin, die würden nur noch das Nötigste miteinander reden. Und das ist natürlich keine gute Basis für die zwei wichtigsten Leute, die den sportlichen Bereich verantworten.
Jetzt kommen wir aber an einen ganz wichtigen Punkt. In der aktuellen Debatte mit dem, was jetzt auf dem Tisch liegt über Pavel Groß, könnte man ja sagen, oh, der Verein verhandelt gesellschaftlich absolut verantwortlich und das Ganze wird jetzt nach außen dokumentiert und ich denke mal, das wird auch seine Folgen haben in den nächsten Tagen, Wochen oder über die Saison hinaus. Also Pavel Groß sehe ich nicht mehr lange an der Bande der Adler Mannheim. Ich glaube, da muss man sich keine Illusionen machen, dass da was passiert. Weil er bei einem gesellschaftlichen Thema so ein bisschen aus dem Ruder läuft. So könnte man das jetzt formulieren. Finde ich aber ein bisschen zu einfach gedacht, finde ich auch ein bisschen Wohlfall, weil ja, die Haltung muss ja vorher bekannt gewesen sein. Zweitens, es ist die Zeit, wo es an Spielervertragsverlängerungen geht und Daniel Hopp ist nun mal der Geldgeber der Adler Mannheim und der wird mit Jan-Axel Alavara da sitzen und sagen, welche Spieler wollen wir denn halten perspektivisch, mit wem müssen wir denn ein Gespräch führen und vielleicht, wo können wir denn einen Vertrag verlängern? Und in diesen Gesprächen wird es ja durchaus auch ein Stimmungsbild geben. Und nach allem, was wir dann immer so zusammengefegt haben und mitbekommen haben, kann man sich vorstellen, dass das nicht gut ausgefallen ist. Und wenn man natürlich mit dem Anspruch eines Spitzenclubs auf einmal da Spieler sitzen hat, Agenten sitzen hat, auch im Mannheimer Morgen protokolliert, dass Agenten sagen, ja, ich gucke schon für meine Spieler nach neuen Vereinen, keinen Bock mehr auf den Standort hier. Und dann mit dem Finger auf den Trainer gezeigt wird, nicht nur wegen Corona, sondern auch generell wegen des Umgangs, dann wird es natürlich heiß und dann musst du natürlich reagieren als Club. Und dann brauchst du natürlich auch so deine Wege, um zu sagen, so, naja, mich interessiert schon, dass ich einen geilen Kader habe, dass Spieler gerne zu uns kommen und ich habe keinen Bock, dass die nächstes Jahr alle nach München abwandern, weil die keinen Bock mehr auf uns haben. Und das ist der Punkt, wo reagiert wird. Und das ist wahrscheinlich auch der vordergründigste Punkt, wo man feststellt so, aha, der Anlass ist günstig, es ploppt jetzt hoch, aber der Hintergrund ist die Sorge vor sportlichen Misserfolgen, weil die Spieler Druck machen. Wären die Spieler jetzt alle so drauf wie Pavel Groß, würde es, glaube ich, in Mannheim kaum einen interessieren, außer wenn man dauernd in Quarantäne sitzt. Und eine Sache, ganz wichtig, nicht vergessen, überlegt mal, wie lange Daniel Hopp oder die Familie Hopp an diesem verdammten Xavier Naidoo-Konzert in der SAP-Arena in Mannheim festgehalten haben, wo man schon hätte sagen können, das darf da nicht stattfinden. Es findet jetzt auch nicht statt, weil es mehrfach verschoben worden ist, aber so gerade, wo der am Anfang freigedreht ist, der Sänger, wo man gesagt hat, ey, das ist Querdenken, das geht in eine antisemitische Ecke rein, der kann doch da nicht in der SAP-Arena in Mannheim auftreten. Da wurde sehr lange dran festgehalten, wo andere Konzertveranstalter gesagt haben, nee, auf gar keinen Fall tritt der auf.
Absolut.
Weil das also ist auch, ne? Also dass diese Verlogenheitsebene oder diese Verlogenheit will ich es nicht nennen, aber so diese bigotte Ebene bitte nicht vergessen bei der ganzen Geschichte.
Genau, also ich glaube auch, wenn sonst alles wunderbar laufen würde und es gäbe jetzt in Anführungszeichen nur diesen Disput über Corona-Regeln und Quarantänevorschriften und was auch immer, könnte man das, glaube ich, irgendwie noch gerade biegen. Aber ich glaube auch, das hier ist so der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, plus eine günstige Gelegenheit, weil das Thema gerade natürlich sehr emotionalisiert. Aber wir wissen ja auch schon länger, dass es Spieler gibt, die mit der Art von Pavel Groß nicht klarkommen. Das muss erstmal gar nicht gegen Pavel Groß sprechen, weil erstens sprechen die Erfolge für ihn und außerdem, es gibt immer Trainer, die kommen mit dem Spieler nicht klar und der Spieler kommt mit dem Trainer nicht klar. Das kann immer passieren. Dass Pavel
Groß, man heißt Mike Pellegrims, der kommt mit keinem Spieler klar. Auch ein Faktor im Übrigen, ne? Also viele Spieler mögen den tatsächlich nicht.
Ja, ich habe aber auch...
Das ist schon eine wahrnehmbare Summe.
Das stimmt, was ich aber auch gehört habe, dass sehr viele sein Training loben. Dass Mike Pellegrims ein sehr akribischer Arbeiter sei, sei absolut auf der Höhe der sportlichen Entwicklung und würde immer super Trainingsmethoden entwickeln und super Sachen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema, wir reden jetzt über
Pellegrims. Nee, das hat aber nie einer bestritten. Doch, das ist natürlich relevant auch für das Trainerteam, finde ich. Das ist schon ein wichtiger Faktor, weil das haben wir oft hier gesagt. Wir haben ja Mike Pellegrims in Düsseldorf erlebt. An Training gab es nie was zu meckern. An der persönlichen Art der Spielerführung ist es ein Problem. Und wenn du dann zwei von der Sorte hast, dann wird es echt heiß.
Ja, und man hörte ja schon häufiger sowas. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, als die Adler dann unter Pavel Groß Meister wurden. Da war ich ja dann in Mannheim und wir waren dann nachher mit ein paar Reporterinnen und Reporter auf dem Eis, haben mit den Spielern geredet. Und da waren die alle happy und erleichtert und alles. Aber viele waren dann, wenn man dann diese klassischen Fragen stellt, so ja, wenn du mal so das Jahr Revue passieren lässt und bla bla bla. Ey, da waren viele, die waren einfach nur so, boah, ich bin froh, dass es vorbei ist. Es war so anstrengend, wir sind so gefordert worden. Und ja, wenn du dann einen Titel gewinnst, dann wird sowas, glaube ich, im Nachhinein auch verklärt. Oder verklärt ist vielleicht zu negativ. Vielleicht ist es dann eher so nach dem Motto, jetzt weiß ich, wofür ich das gemacht habe. Das war es wert. Wenn du aber dann zwei, drei Saisons hast, wo mal abgebrochen wird, du am Halbfinale ausscheidest und sowas, wo du dann nicht diesen Ertrag, dieses unglaublichen Engagements, dieser vielen Arbeit hast, dann kommen einige doch, glaube ich, noch mehr ins Grübeln. Und wir wissen ja zum Beispiel auch, oder was heißt wir wissen, wir meinen es zu wissen, dass Ben Smith zum Beispiel, dass das auch ein Grund war, das Training in Mannheim, der Umgang, dass er nach München gegangen ist. Jetzt weiß ich persönlich, ich werde Namen nicht nennen, aber ich habe auf jeden Fall Gespräche mitbekommen, in denen auch nicht unbedingt sehr positiv darüber gesprochen wurde, wie die Stimmung gerade so in Mannheim ist. Und ich habe auch von anderen Leuten noch gehört, dass es mehrere Spieler gibt, die entweder gar nicht kommen wollten oder überlegen abzuhauen. Und das ist ja das jetzt auch, was der Mannheimer Morgen bestätigt. Er schreibt ja in seinem Text, es soll sogar die Transferpolitik in Stocken geraten sein. Spieler, die über die laufende Saison hinaus gültigen Vertrag verfügen, sollen mit ihren Beratern Möglichkeiten auslosen, die Adler vorzeitig verlassen zu können. Und das finde ich schon eine heiße Nummer, weil wenn man weiß, wie viel Geld in Mannheim verdient wird, wie gut sonst grundsätzlich da alles läuft, mit super Voraussetzungen, mit einer Mannschaft, die immer in der Lage ist, Titel zu gewinnen, dass man das dann in Anführungszeichen freiwillig aufgibt, obwohl man doch einen Vertrag hat, wo es ja Dutzende andere Spieler gibt, die sich für so einen Vertrag irgendwie die halbe Hand abschneiden würden, das lässt schon tief blicken, finde ich.
Ganz einfache, blöde Frage. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, aber du hast es noch nicht gesagt. Also das überlebt Pavel Groß nicht.
Oder? Ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin mir nicht sicher, ob sie in diese Saison schon absägen, weil es ist ja immer eine Frage der Alternativen. Vielleicht denken,
aber den kannst du auch auf keine Pressekonferenz mehr schicken. Ich meine, wir Geier hängen
doch schon. Ich meine, heute Abend ist eine, bitte kein.
Ne? Ja, ich meine, wir hängen doch da schon und sagen so, oh, das wird ein Fest. So, kann man sich da irgendwie digital einschalten oder so? Hinter Reib, ne? Also da verliert jeder Digital-Call mit Sergej Savejev von den Krefeld-Pinguinen seinen Reiz. Ne? Also das nur mal vom Trash-Faktor her. Also da sind wir heiß wie Frittenfett drauf. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass der gar nicht mehr auf Pressekonferenzen sitzt, weil man das ist ja unkontrollierbar dann irgendwann. Den muss ja nur einer triggern von den Kollegen, dann ist ja schon vorbei. Und das wird passieren. Ne? Es ist nicht
überall, aber wenn er Profi ist, sagt er einfach, ich antworte heute nur sportliche Fragen, Ende. Ne? Also.
Ja, dann sagst du ja, ich muss trotzdem fragen, warum bist du nicht geimpft?
Ja gut, dann sagt er halt, darauf sage ich nichts. Ne? Kann ja sein.
Ja, und da passiert jetzt 5 Konferenzen in Folge, da flippt er aus. Also das ist ja auch eine Sache bei aller Liebe. Also das wäre schon, da wäre ich schon Respekt, wenn er die Körperbeherrschung bis März hinkriegt oder April. Also da muss ich schon sagen, das traue ich ihm dann tatsächlich nicht zu.
Ich glaube, die große Frage ist, was jetzt halt sportlich passiert, weil da sieht es ja nach diesem Durchgang, den sie hatten, ja zuletzt wieder ganz gut aus. Okay, jetzt haben sie mal wieder in Wolfsburg verloren, aber grundsätzlich haben sie ja mit den Spielern, die jetzt auch zurückgekommen sind, sind sie ja wieder auf einem guten Weg, sage ich mal, und sind auf jeden Fall ein Kandidat für die Meisterschaft, wenn nicht sogar der Top-Kandidat.
Aber Bernd, das ploppt doch nicht auf, Also ungesteuert ploppt das nicht auf.
Das glaube ich auch.
Zeitung passiert und das kommt ja sicherlich aus dem Club und das kommt sicher nicht über die Spieler, weil natürlich auch, aber es kommt auch vom Club, der sagt, okay, let go, jetzt muss das einfach mal auf die Platte. Also da steckt da ja auch so ein Stück weit dahinter. Das ist ja immer bei solchen Kampagnengeschichten. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, so, also die werden einen Plan B haben. Und die werden auch den über den Plan B hinausgehenden Plan haben. Und zum Beispiel, was ist denn Jan-Axel Alavara mit, ich klaue jetzt deine Worte von einem Telefonat vorhin. Was denn, wenn Toni Söderholm da schon für den Sommer bereitsteht?
Also ich sage nicht, dass er 100% bereitsteht, aber ich sage, dass er auf jeden Fall ein grundsätzlicher Kandidat ist. Und dann wäre ja auch der Zeitpunkt quasi für die Adler ideal zu sagen, komm, dann trennen wir uns jetzt von Pavel Groß, weil jetzt ist Toni Söderholm im Sommer frei, falls er nicht beim DEB verlängert. Und ich glaube, Söderholm und Alavara, ich glaube, das wäre eine Mischung, von der sich die Liga auch ganz, ganz warm anziehen müsste. Also ich sage nicht, dass das passiert, aber ich sage, dass das potenziell möglich ist.
Also es ist jetzt nicht so, dass die Adler Mannheim nie einen besseren Trainer bekommen werden als Pavel Groß. Das ist bei der Gewichtsklasse in Europa durchaus möglich, dass die auch gute, innovative Trainer bekommen oder was Klassisches, Erfolgreiches. Da gibt's genug Matching-Profile, die auf den Verein zutreffen würden. Also da kann ich mir am Ende sogar Don Jackson noch vorstellen, der dann sagt in München, ja komm, wir merken gerade, das leiert gerade so ein bisschen aus. Ich gehe mal dahin. Also da ist viel möglich. Also das Wohl und Wehe der Adler Mannheim hängt nicht an Pavel Groß. Ich kann mir eher vorstellen, wenn sie mit ihm weitermachen, dann wird es eine ungemütliche Restsaison / nächste Saison. Und ich glaube, da haben die keinen Bock drauf.
Ja, vielleicht kommt ja auch irgendwann das ganz große klärende Gespräch und alle raufen sich wieder zusammen und und ich weiß es nicht.
Er krempelt den Oberkörper.
Aber ich glaube eigentlich nicht dran.
Ja, genau. Wie heißt das? Dieser Song von Offizier und Gentleman mit Richard Gere, Daniel Hopp in Offiziersuniform, Pavel Groß im legeren Kleid, macht den Oberarm frei, salutiert und bekommt eine Spritze in den Oberarm. Und im Hintergrund läuft schnulzige Musik. Also so ungefähr stellst du dir das vor.
Ja, Neujahrswunder.
Ja, Neujahrswunder. Pavel Groß geimpft. Was ist denn das? Asinovac. Also ja, okay, cool. Ja, egal. So, ist ja gar nicht zu. Oder Sputnik V oder irgendwie sowas. So, weißt du, um es dann komplett absurd. Natürlich, ganz ehrlich, das ist hart und das wird hart zu Ende gespielt. Ich freue mich auf die Pressekonferenz, wenn die Mannheimer in Bietigheim heute spielen, dann haben wir am Samstag ein bisschen was zu erzählen über Aktualitäten in unserem Jahresrückblick. Insofern, alles toll. Das war schon mal das eine Top-Thema und jetzt kommt das Thema, wo du in diesen Tagen wahrscheinlich oder in den nächsten Tagen einfach nur noch erzählen wirst, was denn da passiert, wie darf ich dich eigentlich nennen? Deutsche Bob McKenzie, deutsche Elliot Friedman, darf ich noch so irgendwelche kruden Vergleiche machen?
Nichts von alledem.
Deutscher Don Cherry, wie kann ich dich nennen? Wie kann ich dich umschreiben
in der Sache? Ja, ich würde sagen, Don Cherry passt, ja.
Ja, nicht politisch, aber so von der Optik her, ja.
Von den Anzügen her, meinst du, oder?
Nee, Ed Hardy-Pullover in der Art waren eher das Handball, ne? Das wäre so. Nein, ernsthaft, was hier abgeht, der Typ, ihr müsst ja wissen, der Hund auf der anderen Seite prüft ja keine Direct Messages oder so. Ne? Also weder auf Instagram noch auf Mail-Account oder so. Das kommt dann so Tage später verballert, so, habe ich jetzt nicht gesehen. Da kommt wieder so dein Pünktlichkeitsding. So, und ich muss das alles abarbeiten. Was ich als dein Sekretär seit diesem Abbruch abarbeiten muss, an so, hast du mal die Handynummer von Bernd, wir würden den ganz gerne interviewen und so. Naja, da kommt schon was zusammen, mein Freund. Also bist schon gefragt. Hut ab.
Na, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ich beantworte das nicht. Unbekannte Nummer, gehe ich nicht ran. Ich brauche kein neues Zeitungsabo.
Also mir ist nichts angekommen, ehrlich gesagt.
Nee, ich habe es ein paar Mal, also tatsächlich, also das scheint auf Interesse zu stoßen. Die U20-WM wurde abgebrochen. Der heilige Gral des Nationensports im Eishockey, wo selbst der Amerikaner sagt und der Kanadier sagt, hey geil, damit kann ich noch Geld verdienen.
Ja.
Ist abgebrochen worden. Was ist da los?
Ja, es ist los, dass es einfach zu viele Fälle gibt, wobei die reine Anzahl vielleicht gar nicht so viel ist. Also es fing ja schon am, heute ist Donnerstag, ne? Dann fing es am Dienstag an. Da gab es einen positiven Fall beim US-Team. Das Spiel gegen die Schweiz wurde daraufhin abgesagt, mit 1-0 für die Schweiz gewertet. Und ja, gestern ging es dann weiter. Da gab es einen Fall bei den Tschechen. Die hätten, glaube ich, gegen Finnland gespielt. Das ist abgesagt worden. Dann gab es einen Fall bei den Russen. Die hätten gegen die Slowakei gespielt. Und vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, es gab diverse Fälle bei Schieds- und Linienrichtern. Und dann hat IHF sich irgendwann gedacht, naja, wie geht das weiter? Hat irgendwie diesen medizinischen Betreuerstab oder Expertenrat, den es da eingesetzt hat, hat es befragt. Da sitzen dann Mediziner drin, Medizinerinnen, Virologen, Virologinnen, Epidemiologen, was auch immer. Und die haben dann gesagt, also wir gehen davon aus, so wie Omikron sich aktuell entwickelt, wenn du gestern einen Fall hast und heute irgendwie 3, 4, ich glaube nicht, dass du morgen 0 hast. Das wird die nächsten Tage so weitergehen und dann werden jeden Tag irgendwelche Spiele abgesagt werden. Und wir wissen ja, wie knapp dieser Zeitplan ist. Das Turnier wäre am 5.1. schon wieder vorbei gewesen. Und wenn du dann selbst im Viertel- oder Halbfinale irgendwelche Spiele hast, die wegen Fällen abgesagt werden müssen und dann werden irgendwie Spiele 1-0 gewertet und nachher fällt vielleicht sogar das Finale aus und irgendeine Mannschaft wird Weltmeister, weil sie irgendwie 3x1-0 durch Wertung durch die K.O.-Phase gegangen ist. Das ist ja absurd. Und dann die offizielle Sprachregelung der IHF war, die sportliche Integrität der Veranstaltung ist gefährdet. Das stimmt ja in dem Moment auch, also Abbruch.
Tja, und ich höre, es gab keine Bubble, das ist, du mir erzählst, deshalb dieser Hochzeitsmarsch am Anfang. Sogar in Hotels, wo die untergebracht waren, wurden Hochzeiten gefeiert.
Ja, das ist total das strange, da komme ich gar nicht drauf klar, weil wir wissen ja mal, wie wichtig dieses Turnier ist. Und da reden wir jetzt nicht nur über Folklore, dass irgendwie die kanadische Großfamilie an Weihnachten schön Eishockey gucken kann, sondern es geht ja da auch knallhart
um Geld. Ist Hockey Canada nicht eigentlich immer nur Folklore?
Wahrscheinlich. Also
wahrgenommen. Ja. Kids und, out there.
Und da geht es halt um Geld, weil
was?
Die IHF hat genau 2 große Events im Jahr, mit der sie Geld verdient. Das ist natürlich die Herrenweltmeisterschaft und das ist die U20-Weltmeisterschaft. Und wenn die Frauenweltmeisterschaft in Nordamerika stattfindet, dann kann man damit auch Geld verdienen. Oder ich würde sogar sagen, dass sie in Finnland vor ein paar Jahren auch nicht unerfolgreich war. Also das entwickelt sich auch langsam dahin, dass man damit Geld verdient. Aber die wichtigsten beiden sind in nicht-olympischen Jahren ganz klar die Männer-WM und die U20 der Männer.
Und den Stellenwert habt ihr übrigens daran gesehen, dass man für den Januar alle IHF-Turniere abgesagt hat, also die U18 und die Frauenturniere, also
natürlich.
Ne, U18 der Frauen. Die hat man einfach mal abgesagt, aber das Turnier wollte man laufen lassen. Wir haben es auch einen riesen Shitstorm, nach dem Motto so, aha, ne, wenn es ums Geld geht, dann Sparkasse, zieht ihr durch. Also das
ja,
war
und
auch
das Geile
war
ja, dann veröffentlicht die IHF daraufhin eine Stellungnahme, also von Luc Tardif, und er sagt in dieser Stellungnahme, ja, es sei nicht richtig, dass irgendwie Frauen anders behandelt werden, dass es hier nur ums Geld geht. Aber wir müssen natürlich sagen, dass es ums Geld geht. Ich bin so, what? Also er hat quasi das bestätigt. Und das ist ja auch noch nicht mal gelogen. Natürlich geht es da um Geld. Aber ich denke, zumindest die Top-Division der jeweiligen Altersklassen, die hätte man doch vielleicht auch irgendwie hingekriegt. Ne? Naja, wie dem auch sei. Normalerweise halt verdient die IHF damit wirklich ihre Kohle. Und damit wird alles finanziert, von der DWM, wo wir dann gerne mal hinfliegen, irgendwohin, bis halt irgendwelche Jugend-U18-Turniere irgendwie in der 4. Division. Und dabei werden auch irgendwelche kleineren Nationen, werden die Verbände irgendwie unterstützt und so. Ne? Und die Schiedsrichter werden ausgebildet und was auch immer, der ganze andere Apparat läuft. Das heißt, dieses Turnier ist sehr wichtig. Und wenn man weiß, wie wichtig dieses Turnier ist, erstens für Marketing, aber auch so fürs generelle Ansehen des Welteishockeys, wie kann man dann nicht dafür sorgen, dass die Teams in der richtigen abgeschlossenen Bubble sind? Na klar, das ist zu teuer und natürlich gibt es gerade jetzt, wo so viele Leute geimpft sind, auch Leute, die wären dagegen gewesen, hätten gesagt, wofür lasse ich mich dann impfen, wenn ich immer noch in der Bubble sein muss und so. Aber dass es in einer nicht funktionierenden Bubble eben nicht funktioniert, ist ja völlig klar. Also wir reden hier wirklich davon, dass die Teams zwar in den Hotels eigene Etagen hatten, wir reden aber davon, dass sie irgendwie im Aufzug, in der Lobby mit ganz normalen anderen Hotelgästen in Kontakt kamen. Dann war da, wie gesagt, in Red Deer eine Hochzeit, die in diesem Hotel gefeiert wurde. ja, natürlich bist du dann nicht abgeschlossen, natürlich kannst du dann irgendwie das Virus kriegen, so ist es passiert und jetzt wird dieses Turnier abgesagt. Und das ist für mich ein absolutes Rätsel, wirklich, wie man das wohl zweitwichtigste Turnier des Jahres durch so eine Nachlässigkeit gefährden kann.
Ja, muss aber jetzt auch fairerweise sagen, hat nicht nur IHF organisiert, da hängen auch noch andere dahinter.
Hockey Canada, klar, ganz klar.
Man muss auch fairerweise sagen, naja, konnte sich keiner überlegen, dass dieses Virus jetzt so eine, oder vielleicht Gelehrte, die nichts anderes machen, als auf Viren zu gucken. In Deutschland sind das 82 Millionen Menschen, in anderen Ländern sind es weniger. Nee, aber jetzt ernsthaft, Spaß beiseite. Also du kannst natürlich nicht wissen, dass sich ein Virus verbreitet, das zwar in den Verläufen unproblematisch ist, in der Verbreitung aber maximal heftig. Also für Geimpfte in dem Falle, so sieht es ja aus, und das dann halt einmal da durchfräst und seine letzte Ehrenrunde dreht, bevor man dann irgendwo damit umzugehen lernt. Und naja, ist halt Pech, wenn dann noch Quarantäneregeln gelten, die ja halt alles wegballern, sobald da ein Fall auftaucht, ne? Weil dann natürlich alle zurecht sagen, so, na komm, noch eindämmen, weil noch wollen wir erstmal beobachten, ob das alles so stimmt. Und da wollen wir uns auch eine gewisse Zeit nehmen, die, ich glaube, die 4 Wochen macht jetzt den Braten auch nicht mehr fett. Das kann ich alles durchaus verstehen, das ist natürlich Pech. So, konntest du ja nicht ahnen. Also die vorherigen Geschichten hatte man ja im Griff, so gesehen, durch Impfungen und so. Und das ist halt jetzt blöd. So, ist doof gelaufen.
Klar, grundsätzlich,
als wir das geplant haben,
da war Omikron noch nicht da. Natürlich.
Ja, man hätte halt, aber trotzdem sagt man natürlich, okay, Nordhalbkugel, Kanada, Saisonalität. Na komm, scheiß drauf, einmal noch Bubble, kostet nichts, oder?
Eben, warum macht man da keine Bubble?
Wir gehen in den März, die Spieler werden so oder so freigestellt aus dem laufenden Betrieb. Also das ist ja auch bei der U20-WM, da wird ja kein Break für gemacht, oder ist ja nicht nach der Saison. Die U20-WM ist immer im laufenden Betrieb, das heißt, du musst immer im laufenden Ligaspielbetrieb die Spieler abstellen. Hättest du also auch im
März... Und es werden ja auch genug nicht abgestellt, wie man in einer deutschen Mannschaft sieht, ne, wo die besten 3 Spieler halt nicht dabei waren. Ne?
Ja, auch das, ne? Also insofern, ich glaube, das ist jetzt... Das war eine ziemlich doofe Idee, das so zu machen. Und naja, Quittung ist jetzt da. Wird es nachgeholt? Was meinst du?
Sie werden es irgendwie versuchen und ich glaube, sie werden es auch irgendwie schaffen. Das ist ja wohl auch halbwegs eine finanzielle Notwendigkeit, weil wir dürfen ja nicht vergessen, schon vergangenes Jahr ohne Zuschauer. Wir dürfen nicht vergessen, dieses Jahr Männer-WM ohne Zuschauer. Vergangenes Jahr gar keine Männer-WM. Das heißt, wir reden über die 4 wichtigsten Einnahmequellen der IHF, die innerhalb von 2 Jahren alle nicht richtig funktionieren. Und zwar hat Luc Tardif, der neue Präsident, gesagt, wir werden überleben. Das hat er so Oton gesagt, wir werden überleben. Aber natürlich sagt er auch, es wäre nicht ganz so schlecht, das Turnier noch irgendwie zu Ende zu kriegen. Und im besten Fall natürlich mit Zuschauern in der Halle. Weil auch jetzt waren ja die Hallen nicht voll. Es dürften nicht komplett voll gemacht werden. Und selbst das, was voll gemacht werden durfte, wurde nicht immer erreicht. Ne? Deswegen, das war grundsätzlich jetzt nicht so ein Riesenerfolg, glaube ich, bislang das Turnier. Dann ist man vielleicht, wenn man es wirklich im Juni oder Juli nachholen will, vielleicht eh ein bisschen besser dran. Das soll ja übrigens auch dann für die U18-WM der Frauen gelten. Auch da wird irgendwie doch mal eine Lösung gesucht. Ja, hoffen wir, dass sie gespielt werden. Aber ich finde es trotzdem alles völlig kurios, wie man so ein wichtiges Turnier so organisieren kann.
Tölz steht bereit für alles.
Nee, es soll ja dann auch wieder in Kanada stattfinden. Ne?
Ja, klar. Aber,
ja. Also bitter ist natürlich, wie wir es gestern auch schon getwittert haben, bitter ist natürlich echt so für die Spieler. Gerade der 02er-Jahrgang, darf ja nicht vergessen, dieser 02er-Jahrgang hätte ja vergangenes Jahr bei der U18-WM gespielt. Die ist ja immer vorher, die ist ja nicht so spät im Jahr. Und das Turnier ist ja auch schon ausgefallen. Das heißt, dieser aktuelle 02er-Jahrgang hat dann wirklich die beiden größten Turniere, die man im Jugend-Eishockey erleben kann, gar nicht oder nur kurz erlebt. Und das ist natürlich schon bitter, gerade wenn du dann keine Chance hast, dann nochmal zu spielen, weil du entweder halt zu alt bist oder halt dann nächstes Jahr dann schon mit 19 in der NHL oder in einer anderen Profiliga spielen wirst, die dich nicht freigeben wird. Also für viele ist das ja wirklich so das große Ding, einmal gerade für die Nordamerikaner, einmal so zu Hause vor Millionen Publikum diese U20-WM erleben und dann fällt sie deswegen aus und du kannst sie nicht mehr spielen. Das ist natürlich wirklich traurig oder auch für die Trainer. Also ich meine, gucken wir auch mal auf die deutsche Mannschaft, so ein Tobi Abstreiter, der wirklich ein Jahr sich akribisch auf dieses Turnier vorbereitet. Und da war irgendwie 2 Spiele coachen und da geht's nach Hause. Das ist schon extrem bitter.
Ja gut, hat aber ein paar Erkenntnisse gewonnen in den Spielen, darf man nicht vergessen. Das werdet ihr dann woanders hören. Bisschen Hockey oder so, ne?
Auf jeden Fall.
Die Spielanalysen.
Ja, auf jeden Fall haben sie, also ich meine, die deutsche Mannschaft hat echt nicht schlecht gespielt. Gegen Finnland hat sie verdient verloren, aber sah jetzt auch nicht so schlecht aus dafür, dass es erst das zweite Spiel so in der Besetzung nach dem einen Testspiel war. Dann darf man immer noch bitte nicht vergessen, ohne Stützle, ohne Reichel, ohne Peterka und natürlich auch ohne andere aus den vergangenen Jahren, die da Stützen waren, wie so ein Seider und sowas, die jetzt zu alt geworden sind. Und trotzdem spielst du da nur 1-3, dann gewinnst du gegen Tschechien mit einem überragenden Florian Bugel im Tor und echt die Krefelder Reihe. Also man muss sagen, es war ja vorher so, der Test ist der deutsche Eishockey-Nachwuchs nur in der Spitze besser geworden durch die ganzen First-Round-Picks oder ist er auch in der Breite besser geworden? Und jetzt kann man es natürlich nicht abschließend beantworten, weil gestern Abend gegen Kanada hätte es ja auch wirklich eine richtige Reise kriegen können. Aber grundsätzlich gibt es zumindest Anzeichen, dass die Breite doch besser ist, als man dachte.
Du bist übrigens, du hast unsere Hörer zwischendurch mal verschreckt, habe ich das Gefühl.
Was habe ich getan? Hörerin.
Du hast gesagt, in diesem Jahr keine Zuschauer bei der Eishockey-WM. Jetzt werden das ja Leute schon im Jahr 2022 erst hören. Man denkt nie, was?
Im Mai? Ja, aber ich habe doch vorher einmal gesagt, dass heute Donnerstag ist. Dann ist doch klar, oder? Also wir haben heute den 30.12. und natürlich war die
so.
Lettland gemeint.
So, und die hatte auch ein paar Zuschauer, aber die sind auch nicht gekommen.
Stimmt. Bei dem entscheidenden Spiel, Lettland gegen Deutschland, waren auf einmal 500 Leute in der Halle, ich erinnere mich.
Ja, mein Alter, das ist 10. Wo ich mir echt gedacht habe, boah, scheiße, die werden da Bier gehortet haben für 2000. Und wenn wir da hingeflogen wären, ja. Mann. Ich hätte dir den Laptop geklaut im dritten Drittel. Kannst du davon ausgehen. Also, ich hätte mich auch nicht dran erinnert. Im Herne-Rausch. Irgendwie sowas.
Aber ja, irgendwie das so ein komischer Jahresabschluss hier, ne? Mannheim.
Ja, ich habe immer noch diesen Herne-Prosecco im Kühlschrank stehen. Auch ganz furchtbare Sache. Also, schenke ich den irgendwas fürs Vereinsmuseum oder so. Das Ding. Ja, also auf jeden Fall. Wir gucken, was jetzt passiert. Wir gucken, was Mannheim passiert. Wir gucken, was mit der U20 passiert. Kein guter Start für den neuen IHF-Präsident Luc Tardif. Das kann man, glaube ich, auch sagen. So subversive Kräfte der Shorthand-News, nicht ich, du, haben ja getwittert, na, vermisst ihr René Fasel schon? fand ich gemein. Ne? Also so, am Ende sind wir doch alle konservativ und wollen das.
Unterm René wäre das nicht passiert, sage ich nur.
Ja, ja, unterm René wäre das nicht passiert. Ne? Genau, da wäre das Ding in Russland zu Ende gespielt worden. In St. Petersburg. Und insofern, da wären die alle schnell rübergeflogen worden. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, doofer Start, muss man so sagen. Aber jetzt muss man gucken, wie das IHS sich daraus manövriert und tatsächlich auch diese Finanzlücke dann irgendwie schließt. Das ist die große Frage. Gut, haben wir für das hier
Shorthanded News, das Letzte.
Genug Material zusammen, um ein paar Kleinigkeiten zu präsentieren?
Ja, du hast doch hier, wie du willst, irgendwas von deiner neuen
Schule. Ja, ich experimentiere da auf Telegram rum. Also wann, wenn nicht jetzt, sollte man für die Shorthand News Telegram-Gruppen gründen. Ich probiere noch so ein bisschen rum, wo ihr mitdiskutieren könnt und wo wir uns auch nur einseitig mitteilen können. Ich will aber eigentlich so einen Rückkanal schaffen, wo ihr mit uns auch ein wenig chatten könnt. Ich finde das in den anderen Gruppen ganz angenehm. Ihr wisst, wir zensieren maximal, wer uns anpöbelt, fliegt. Gediegene, lustige Diskussionen sind wir aber sehr offen für. Insofern, das probieren wir auf Telegram aus, solange es noch erlaubt ist. Telegram wird ja auch irgendwann verboten, kannst du davon ausgehen. Da experimentieren wir rum. Erster Link zu einem Channel ist schon da. Gruppe probieren wir aus. Spaces, was machst du denn? Ist da alles fallen oder was?
Ja, mit irgendwas aus der Rotentasche gefallen, keine Ahnung.
Ich möchte nicht wissen, was. Auf jeden Fall werden wir auch im Twitter Spaces noch mal ein bisschen rumhantieren. Also, dass wir versuchen, das ist so ein Neujahrsvorsatz, dass wir ein bisschen mehr mit euch in den Dialog kommen und nicht immer nur einseitig in unserem eigenen Saft vor uns her schmoren und nicht mit euch so wirklich diskutieren. Wir tun zwar auf Social Media, aber könnte ein bisschen mehr sein und könnte ein bisschen dialogischer sein. Dem werden wir auch so ein bisschen, dieser Rechnung werden wir Schuld tragen. Ja, das haben wir geplant und dann spielt JJ Peterka jetzt NHL. Das wirst du wahrscheinlich jetzt abfangen.
Ja, wäre aber jetzt der dritte gewesen, weil ich wollte über Telegram nochmal schön überleiten. Unser zweiter Punkt ist nämlich, gestern gab es wieder ein total unpolitisches Eishockeyspiel. Also wir wissen ja, dass Wladimir Putin der hat ja gar kein Interesse, Sport und Politik zu mixen. Da setzt er sich ja auch für ein, gerade bei den Olympischen
Spielen. Finde ich auch richtig. Finde ich auch absolut
richtig. Finde ich auch richtig, dass er da eine klare Kante zieht. Gestern hat er ganz...
Ich finde auch richtig, dass er jetzt mit der westlichen Ukraine denen klar macht, keine Politik im Sport und da jetzt ja, auch mal aufpassen. Ja, finde
ich auch absolut richtig.
Ab dem 10. Januar.
Gestern gab es dann halt ein Freundschaftsspiel und da war Herr Putin auf dem Eis und da saß zufällig auch Herr Lukaschenko auf dem Eis. Also Sachen gibt's.
Nein!
Das Team hat 18-7 gewonnen. Herr Putin hat 7 Tore geschossen, Lukaschenko 2 und ich rufe wieder unseren lieben Kollegen Nils von Elite Prospect, wo bleiben die Statistiken? Ich will die Karrierestatistik sehen. Ich will das sehen mit dem Durchschnitt von irgendwie 7-8 Tore pro Spiel. Aber diese Wahrheiten werden unterdrückt bei Elite Prospect. Da herrscht Meinungsdiktatur und das wollen wir nicht mitgehen. Und das prangern wir an. Deshalb, das werden wir
auch. Also das ist wirklich eine Frechheit. Matt Wurst hat ein Profil, aber ja. Wladimir Putin nicht.
Aber der wahrscheinlich beste Torjäger der Eishockey-Geschichte nicht. Und so geht es nicht weiter, Jens. Jens, sage ich Nils. So, Nils. Und der letzte Punkt, das hast du schon weggenommen. Unser dritten Punkt ist natürlich, JJ Paterka hat überraschend.
Wenn ich dir Fanboy-Tum wegnehmen kann, bin ich immer dabei.
Also nicht richtig überraschend, aber überraschend, dass es so schnell ging. Sein Debüt in der NHL gegeben. Damit hat er mir ja vielleicht erst später in der Saison oder vielleicht sogar erst nächstes Jahr gerechnet. Aber er ist dann hochgezogen worden und es gab, das haben wir ja auch retweetet, eine schöne Aussage von seinem Trainer in der AHL in Rochester, der ihm das mitgeteilt hat und sagte, JJ Paterka wäre so aufgeregt gewesen, wie ein Fünfjähriger, dem man erzählt, dass der Weihnachtsmann vor der Tür steht. Und ja, ich habe das Spiel natürlich dann gestern Abend im ersten Drittel verfolgt, weil ich seine ersten historischen Wechsel sehen wollte. Ja, war ein bisschen nervös, war auch grundsätzlich okay. Dann habe ich natürlich rübergeschaltet auf Washington, sei ein 3-0, dann ein 3-3, da ein 5-3, es war fantastisch. Das nur von mir. So, das reicht jetzt auch.
So, und heute Morgen um 10 Uhr, bin gerade aufgestanden, was ist los?
So, Pavel Groß ist nicht das. Geben. Ja, was soll ich machen, Alter?
Pavel Groß ist nicht geben.
Ja, wenn ich irgendwie bis 5 Uhr die Sachen gucken muss, dann kann ich habe so nicht so viel zu tun am nächsten Morgen, dann stehe ich ja nicht um 7 Uhr auf.
Darf ich kurz fragen, du hast gerade die Formulierung gewählt, wenn ich bis 5 Uhr durchgucken muss. Das klingt ja so beruflich. Wo hast du über diese Sachen geschrieben?
In meinem Kopf habe ich darüber geschrieben.
Ah, früher hat es ja noch einen Blog, da hätte man sich ja noch mit rauslügen können.
Das stimmt, aber jetzt habe ich ja zum Beispiel das gerade von Paterka erzählt. Also ich musste das gucken, um das jetzt hier im Podcast erzählen zu können. Weil ich ja gestern
klar wusste, und dass, dass du da irgendwelchen Sonntagszeitungen das dann als großen Aufmacher im Sport verkaufst. Kenn ich doch.
Nee, aber also ich hatte sogar wirklich überlegt, was über Paterka zu schreiben, aber dann überschlugen sich halt die Ereignisse bei der WM. Und dann habe ich gerade für die Frankfurter Allgemeine, der Text müsste jetzt auch schon irgendwann erscheinen.
Stehst du auf,
geschrieben.
Genau. Und dann stehst du nochmal auf und dann brennen die Quadrate. So sieht's aus.
Exakt, so sieht's aus. Ja.
So sieht's aus. So, wir hören uns schon bald wieder, Samstag. Sag mal, kommst du rum oder müssen wir dich zuschalten?
Ich meine, da wir uns auf Boostern und Testen geeinigt haben, ist alles gut. Ne? Komm ich mal rum.
Also das Letzte kannst du ja nochmal durch. Also ja, wie gesagt, jeder wie er mag, geboostert sind wir alle. Und insofern wird es, weißt du, dass es eigentlich in Mönchengladbach eine Coverband gab, die hieß Booster?
Ja, warum nicht?
Die ist furchtbar. Und das Schlimme ist, das sind dann so Lokalprominenzgrößen, die dann so einen auf Wir sind prominent machen. Furchtbar. Und über diese Band habe ich eine goldene Lebensweisheit mitgenommen. Ich finde, es gehört gesetzlich verboten von den Simple Minds, Don't You Forget About Me, aus dem Breakfast Club zu covern. Es gehört schlicht verboten.
Ja, es gibt viele Songs, die nicht gecovert werden sollten.
Der auf gar keinen Fall. Der darf und der sollte auch nur noch aufgeführt werden in Städten über 600.000 Einwohnern.
Wobei ich auch sagen muss, es gibt auch viele Songs, die ich gecovert besser finde als das Original. Ne? Also.
Der gehört nicht dazu. Der gehört nicht dazu. Der absolut nicht. Und das ist, und all die Leute, die jetzt irgendwo in Städten unter 600.000 Einwohnern wohnen, die irgendwo schon mal mit 18, 19 den Fehler gemacht haben, zu sagen, ach, gibt's Bier, gehe ich hin, gröle ich mit, oder die in irgendwelchen Schützenzügen sind, die haben jetzt ein Bild in meinem Kopf. Und das werden die das ganze Wochenende nicht los. Und damit rutschen die ins neue Jahr. Mit einer Coverband auf einem schmierigen Marktplatz, die einen Simple Minds Song sitzt, weil ein Film aus den 80er Jahren ihn ja beim Nachsitzen so aus dem Herz gesprochen hat. Trauriger wird's heute nicht mehr.
Nee, das ist doch ein schönes Ende.
Das ist ein schönes Ende, ne? So kommt gut ins neue Jahr. Wenn ihr das hört, seid ihr definitiv über 40, wenn ihr das verstanden habt. Und es ist halt so, schönes neues Jahr. Ihr wisst, bei uns wird es immer nett. Und jetzt schreibt wieder, der Ulrich, ich ertrag den nicht mehr. Diesmal weiß ich, was dahinter steckt. Ihr mich auch.
Alles klar, ciao.
Ciao.
Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.